wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Die dritte Etappe der Deutschlandtour 2018 ist Geschichte. Heute wurde sie ausgetragen mit dem Ziel in Merzig. Von Trier nach Merzig ging es über 177 Rennkilometer, die es wirklich in sich hatten. Fast 3000 Höhenmeter wurden verteilt auf 5 Bergwertungen ausgefahren. Und die Entscheidung, die fiel erst wirklich auf den allerletzten Kilometern, auf den allerletzten 100 Metern. Und da setzte sich am Ende Matej Mohoric durch. Und der holte sich nicht nur den Tagessieg, sondern auch die Führung im Gesamtklassement. Wie es dazu kam und alles Weitere erfahren wir wieder von unserem Kollegen Felix Matthies von Radsportnews.com, unserem Kooperationspartner, der ist nämlich vor Ort bei der Deutschlandtour, hat die Deutschlandtour heute im neutralen Materialwagen verfolgt. Hallo Felix.
Servus Matthies, schönen guten Abend.
Da hast du sicherlich einiges erlebt, kannst du uns dann später in der Sendung natürlich gerne auch noch drüber reden, aber die Zuschauer sind oder Zuhörer sind, glaube ich, heiß, die wollen diese spannende Entscheidung noch einmal näher gebracht kriegen, an deren Ende sich dann eben Matej Mohoric durchgesetzt hat. Ich sagte es schon, die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss. Es gab Ausreißer, die natürlich den Nachmittag dann bestimmten, aber das Feld wurde dann zusammengeschlossen und am Ende war es eine 30-köpfige Spitzengruppe, die sich auf die letzten Meter, auf die entscheidenden Meter machte.
Ja, genau. Also es gab erstmal eben eine 8-köpfige, dann auf 7 Fahrer geschrumpfte Ausreißergruppe über den Tag, die aber eben am Ende gestellt wurden. Und als es dann in die letzten Anstiege rund um Merzig gab, es ja auch noch eine Schlussrunde, und dann noch einen letzten Anstieg über den Ellerweg hinauf zum Bonussprint. Das waren, glaube ich, ungefähr 7-8 Kilometer vor Ziel. Und an dem letzten Anstieg haben sich dann noch 2 Fahrer abgesetzt, Warren Barguil und Peter Wening. Und die sind dann ganz kurz vorm Ziel am Ende der Abfahrt geschluckt worden. Und dann kam es eben zum Sprint von diesem 30-köpfigen ersten Feld. Und ja, Nils Pollitt lag ziemlich gut, es ist allerdings vielleicht ein bisschen zu früh dran gewesen oder wie auch immer, jedenfalls kam Mohoric als etwas sprintstärkerer Fahrer dann noch von hinten an ihm vorbei und hat es dann auch relativ souverän gewonnen und dadurch durch die Bonussekunden eben nach seinem zweiten Platz von gestern hinter Schachmann hat er jetzt dann Schachmann das Führungstrikot, das rote Trikot, das fast eigentlich ein orangefarbenes Trikot ist, wenn man mich fragt, abgenommen.
Mohoric hat es aber auch clever gemacht, ne? Sich da hinten hat auch das richtige Hinterrad gesucht und dann entsprechend auch das alles ausgenutzt.
Ja, Mohoric hat eine gute Position gehabt, hatte dann, ja, davon Glück zu reden ist natürlich ein bisschen heikel, weil aber es, letztendlich hat es ihm natürlich schon auch ein bisschen geholfen, dass es dann diesen Sturz gab von Patrick Konrad, wo auch Lennart Kemner mit runtergegangen ist, noch ja quasi im Sprint. Und da ist Mohorics Hinterrad so ein bisschen freigesprengt worden. Da kam dann niemand mehr aus seinem Windschatten wiederum. Und ja, er hatte eine gute Position, hat den Sprint gut gefahren. Klar, Chapeau für den Etappensieg. Und ja, wie gesagt, das soll auch die Leistung überhaupt nicht schmälern, aber tatsächlich war es halt so, dass hinter ihm dann da ein bisschen abgeräumt wurde und der da mit Sicherheit auch ein bisschen von profitiert hat.
Du sagtest schon, Lennart Kemner in diesen Sturz verwickelt. Wir hören ihn mal. Du hast ihn zu diesem Sturz und zu den Umständen befragt.
Ja, im Sprint kam es dann leider zum Sturz. Ich denke, es wurde auf einmal, ja, einer ist vor mir gestürzt und ich konnte dann nicht mehr wirklich reagieren. Und bin dann auch voll ins Gitter gefahren. Und mir geht es aber soweit ganz gut. Ich habe viele Schürfwunden, aber nichts Dramatisches, würde ich sagen. Und ja, die Etappe bis zum Sturz war eigentlich sehr gut gelaufen.
Ja, schade, dass es so dann zu Ende ging, aber immer noch Glück im Unglück, dass er dann eben doch heil davon kam. Denn so ein Sturz in die Streckenbegrenzung, das tut schon ordentlich weh.
Ja, vor allem muss man ja bedenken, dass die eine ordentliche Geschwindigkeit dann drauf haben im Sprint. Also da ist man dann halt schon jenseits der 50, auch wenn es noch nicht der volle Sprint am Ende war, aber geht dann schon so Richtung 60 km/h, zumal es ja auch eine relativ schnelle Zielanfahrt hier war. Also die waren da sehr schnell und wenn du dann auf dem Boden aufschlägst, dann ist der Aufschlag auf dem Boden wahrscheinlich das kleinere Problem, weil du ja durch die Geschwindigkeit nicht so stumpf aufschlägst, sondern in einen relativ spitzen Winkel. Dann wird viel geschlittert, dann geht viel Haut flöten und wenn du dann auch noch die Absperrung, die dann reinrutscht, dann tut das, glaube ich, fast am meisten weh.
Patrick Konrad genauso relativ glimpflich dann davongekommen?
Konrad wohl auch relativ glimpflich. Mit dem habe ich später auch noch gesprochen, da haben wir jetzt leider die Stimme nicht vorliegen, aber der hat ziemlich viele Schürfwunden, beziehungsweise ich habe eine Stimme von ihm bekommen. Ich habe nicht persönlich mit ihm gesprochen. Er hat relativ viele Schürfwunden, auch am Rücken ziemlich viel. Rücken tut ihm auch ziemlich weh. Ist wohl ein bisschen herber erwischt, zumindest von dem, wie sich's anhört, als Kemner. Pascal Ackermann, sein Teamkollege, der bekanntermaßen ja auch ziemlich lediert ist von dem Sturz von Hamburg, hat mir gesagt, Patrick sieht besser, im ironischen Sinn besser aus als ich. Also von daher scheint es den schon auch ganz ordentlich erwischt zu haben. Aber ich denke jetzt nicht, dass es ihn daran hindert, dann morgen die letzte Etappe anzugehen.
Und wenn er besser aussieht als Ackermann nach diesem Sturz, dann kann man ja sagen, Ackermann, der hat sich auch heute wieder ganz gut in Szene setzen können, auch wenn es heute nicht ganz so, nicht ganz so wild für ihn wurde. Er hat auch eher gesagt, er konnte es aber trotzdem genießen.
Man hatte wenigstens mal Zeit, nach rechts und links zu gucken und von daher war es jetzt gar nicht so schlimm. Klar ist es ärgerlich, aber wir haben es jetzt 2 Tage versucht. Es hat 2 Tage richtig Körner gekostet und von daher war es schön, auch mal einen Tag sacken zu lassen.
Die entscheidenden Körner gespart, um morgen dann wieder anzugreifen?
Vielleicht. Wir schauen mal. Also es wird definitiv ein richtig hartes Ding morgen und wir müssen es versuchen und wir geben es nicht einfach so geschlagen.
Also Ackermann will morgen nochmal zuschlagen. Einer, der heute fast zugeschlagen hatte, das war Nils Pollitt. Über den haben wir gestern auch gesprochen im Sprintfinale. Gestern wurde er von einem Krampf heimgesucht. Diesmal war es dann Mohoric, der an ihm vorbeizog. Und er war entsprechend nicht so ganz gut drauf, als du mit ihm gesprochen hast.
Nils, 2. Platz diesmal. Also diesmal Bonussekunden geholt, aber ich denke trotzdem nicht ganz happy.
Ja gut, klar ist man nicht happy, wenn man 2. wird. Ich meine, gestern war ich schon knapp dran, heute habe ich echt an den Sieg geglaubt und ich habe kurz durch den Arm geguckt, sah Mohoric, da habe ich mir gedacht, scheiße und wo er vorbeikam, habe ich mir gedacht, ganz große Scheiße. Naja, egal, 2. Platz, wir können zufrieden sein damit und irgendwann wird bei uns auch wieder der Knoten platzen und wir werden eine Etappe gewinnen.
Wie bewertest
super du? Schön, ne? Die Steigerung von Scheiße ist ganz große Scheiße.
Absolut.
Ich finde das super, super erfrischend, wenn Fahrer und Sportler allgemein auch mal ein bisschen so sprechen und nicht so extrem glatt gebügelte PR-Antworten geben. Also finde ich klasse, dass Pollitt und auch einige andere von den jungen Radprofis dann noch echt so reden, wie sie halt reden.
Fällt auch gerade im Vergleich zum Fußball wieder auf, nachdem ja gestern der erste Bundesligaspieltag schon wieder losging und da im Hintergrund dann gleich wieder in den Field-Reporter-Interviews dann gleich wieder diese glatt gebügelten Statements kamen, nachdem es ja gestern bei Bayern und Hoffenheim noch ziemlich hoch herging, aber alle irgendwie sich dann trotzdem sehr diplomatisch verhielten und eben nichts Böses oder irgendwas Kritisches im Großen und Ganzen gesagt haben, ist das doch wirklich, wirklich erfrischend. Aber Nils Pollitt kann man eigentlich für seinen Einsatz bei dieser Deutschlandtour nur loben.
Ja, er ist eigentlich sogar für den Einsatz die ganze Saison. Also es wird so oft über Team Katjuscha Alpecin gesprochen und die enttäuschende Saison und so weiter und so fort. Es kommt immer wieder das Thema auch in den Übertragungen und natürlich ist die Saison nicht super, aber bei Pollitt zum Beispiel muss man halt tatsächlich sagen, dass er dieses Jahr gerade bei den Klassikern wieder einen großen Schritt gemacht hat und eigentlich echt die ganze Saison auf einem sehr guten Niveau fährt und seine Form hat und jetzt auch hier. Ich meine, jetzt kann es sein, dass er die erste Deutschlandtour nach der langen Pause unter Umständen, wenn es morgen gut geht, auf dem Podium in der Gesamtwertung beendet. Das ist ein super Ergebnis gerade für einen wie ihn, der normalerweise bei Rundfahrten halt dann schon bei so kleineren Rundfahrten vielleicht eine Chance hat, wenn dann ein Zeitfahren dabei ist, aber hier ist kein Zeitfahren dabei, sondern im Gegenteil, es sind sehr schwere Hügelklassiker-Etappen und dass er da dann am Ende vielleicht auf dem Podium landen kann und vor allem jetzt auf 2 Etappen um Etappensieg gekämpft hat, das ist schon stark.
Stark auch Maximilian Schachmann, allerdings hat es heute dann eben nicht ganz gereicht. Wir hören ihn mal mit seinem Statement zum Etappenfinale.
Max, enorm hektisches Etappenfinale. Dann gibt es am Ende Ausreißer, dann gibt es noch einen Sturz auf dem Schlusskilometer. Wie hast du das erlebt?
Ja, genau richtig. Es war extrem hektisch, war nicht einfach. Am Ende auch einfach die Position zu halten vorne. Ich dachte, es wird schon aussortierter sein am Ende, aber ich habe mich umgedreht, da war noch eine Riesengruppe und viele von den Leuten, die wirkten noch relativ frisch. Vielleicht auch, weil es einfach bergab ging, wollte jeder noch irgendwie nach vorne und heute irgendwie was bewegen. Auf dem letzten Kilometer, letzten anderthalb, verliere ich ein bisschen die Position. Ich habe mir den Weg nach vorne gesucht, hat nicht ganz zu 100% funktioniert, aber ich war dennoch nicht schlecht positioniert. Wollte gerade auch anfangen, loszusprinten, da ist vor mir der Sturz passiert und ich musste rausnehmen und drumherum fahren, ausweichen. Das hat mir ein bisschen den Speed genommen. Und ja, so wird es am Ende, 7. Platz oder so.
Jetzt werden aus 4 Sekunden Vorsprung in der Gesamtwertung, dadurch, dass Mohoric als erster der Linie kommt, 6 Sekunden Rückstand. Ist das machbar in Stuttgart? Wie siehst du die letzte Etappe?
Ja, ich denke, es ist machbar, es wird aber dennoch extrem schwer, dort auch morgen irgendwie diese 6 Sekunden rauszuholen. Wir haben ja diesen Bonifikationssprint. Da kann man vielleicht was machen, ansonsten nur auf der Ziellinie.
Also die Ankunft in Stuttgart ist nicht schwer genug, um da Abstände zu erzeugen über den Herzweg?
Ich bin den Anstieg leider noch nicht gefahren. Das werde ich morgen sehen, wie ich mich fühle, wie das Rennen verläuft, ob es hart ist, ob es nicht hart genug ist. Und ich werde natürlich mein Bestes geben und versuchen, mir das Trikot zurückzuholen.
Maximilian Schachmann, der seine Leistung vom heutigen Tag einschätzt. Felix, wie schätzt du seine Leistung ein? Wie würdest du das bewerten, wie er sich heute geschlagen hat und eben diesen kleinen Vorsprung in einen kleinen Rückstand hat anwachsen sehen?
Ja, ich würd sagen, da kann man gar nicht viel bewerten. Letztendlich ist so unglaublich viel nicht passiert vor der Zielankunft und dann, dass er im Sprint da dieser Gruppe halt nicht unter die ersten drei fährt, beziehungsweise nicht mindestens auf Platz zwei fährt, um hinter Mohoric dann so viele Bonifikationen zu sammeln, die ihn dann den Etappen, das rote Trikot weiterhin gesichert hätten. Ja, das ist halt dann so im Sprint und vorher hat er, glaube ich, nichts falsch gemacht. Es ist halt allerdings auch nicht so wahnsinnig viel unter den Favoriten passiert. Attacken kamen halt, wie gesagt, von Barguil und Wiening dann noch, aber ansonsten war das Tempo, glaube ich, einfach so hoch, dass da keiner sich getraut hat, da rauszufahren noch oder keiner rausfahren konnte, allein wegen der Geschwindigkeit schon.
Wir kriegen da gleich nochmal auf die nächste Etappe gucken, aber dann jetzt auch nochmal auf die anderen Wertungstrikots, zum Beispiel zur Sprintwertung oder Punktewertung, müssen wir ja besser sagen. Da gab es ja heute 3 Punkte an der Strecke, wo es dann auch am Ende Punkte für diese Wertung gab, nämlich in Dillingen nach 74 Kilometern und in Hilbringen nach 140 Kilometern und dann beim Zieleinlauf in Merzig. Diese Zielpunkte, die hat sich natürlich Matej Mohoric gesichert, aber auf der Strecke, da gab es dann 2 Zwischensprints, wo sich Rick Zabel dann nochmal in Szene setzen konnte.
Erik,
genau. Ja, das ist das Alter einfach.
Ja, das liegt ja auch nahe, wenn man den Namen Zabel liest, dann rutscht das fast immer noch so ein bisschen mit rüber, vor allem wenn man dann den Sohn fast genauso nennt wie den Vater. Er hat sich die 2 Sprints gesichert aus der Ausreißergruppe heraus, sowieso in der Gruppe, ja, könnte man fast sagen, waren sich scheinbar einig, wer da was holen soll. Keine Ahnung, Zabel beide Zwischensprints und dann die Bergpunkte gegen, besprechen wir gleich auch noch drüber, größtenteils an den Rallye-Cycling-Fahrer, an Carpenter. Es gibt bei den Zwischensprints hier 5 Punkte, was nicht so wenig ist. Deswegen könnten die in der Punktewertung eine Rolle spielen, wenn nicht die Etappen alle an die unter denselben Fahrern ausgemacht werden würden. Jetzt die 2. und die 3. und unter Umständen die 4. dann ja auch schon wieder. Deswegen ist halt in der Punktewertung trotzdem, ja, sind die Fahrer vorne, die auch in der Gesamtwertung vorne liegen, sogar in derselben Reihenfolge. Mhm. Und dann wird das Trikot halt stellvertretend getragen. Das heißt, ich glaube, Schachmann wird dann morgen in Grün im Punktewertungstrikot fahren, weil er es quasi vertritt für Mohoric. Genau.
Er ist als Zweiter im Gesamtklassement, allerdings punktgleich mit Nils Pollitt. Also um dieses Trikot, da gibt's dann auch morgen noch bei der Ankunft dann noch einen, ja, einen kleinen Kampf. Ja, gucken wir auf die Bergwertung. Da hattest du schon gesagt, Robin Carpenter, der hat sich alle 5 Bergwertungen des heutigen Tages dann mal gesichert und liegt damit dann auch mit 15 Punkten an der Spitze dieses Klassements.
Ja, genau. Also Carpenter, das war, ja, war eine, wie sagt man so schön, Clean Sweep oder so, ja, auf den Amerikanern im US-Sport. Ja, alle Bergwertungen abgeräumt und hat sich dadurch mal rucki-zucki von 0 auf 15 Punkte katapultiert in der Bergwertung. Ich glaube, jetzt hat er, wie viel hat er Vorsprung? 9 Vorsprung auf den zweiten, genau, auf Pons. Wenn wir jetzt mal kurz im Roadbook, ich blätter hier gerade mal, das liegt mir nämlich ganz zufällig vor, wenn man da mal vorausblättert, dann gibt es nur noch 3 Bergpreise auf der Schlussetappe und dann wird es schon sehr schwierig, ihm das Trikot noch wegzunehmen, weil man kann nur noch gleich ziehen.
Und 2 davon sind relativ eng aneinander morgen auf der 4. und letzten Etappe, nämlich nach 23,5 Kilometern und nach 30 Kilometern. Und die letzte, die ist dann wenige Kilometer vor dem Ziel, ungefähr 8 Kilometer oder 9 Kilometer vor dem Ziel. Da ist dann die letzte Bergwertung des Tages. 2 Sprintwertungen gibt es eben auch noch dann am morgigen Tag auf der Etappe von Lorsch nach Stuttgart über 207,5 Kilometer. Ja, und wir haben es ja eben schon von Maximilian Schachmann gehört. Er hat sich noch nicht aufgegeben. Er will nochmal angreifen. Er will Mohoric nochmal attackieren. Wie siehst du denn die Chancen darauf? Ihr habt ja auch über das Finish gesprochen.
Ja, ich bin jetzt die Abfahrt vom Hertwig in Stuttgart noch nie runtergefahren. Und soweit ich weiß, ist es auch nicht exakt dieselbe Streckenführung wie bei der WM damals in Stuttgart. Deswegen weiß ich nicht, wie gut es möglich ist. Insgesamt ist die Etappe, glaube ich, nicht so schwer wie jetzt die heutige oder die gestrige. Das Finale mit 2 Hertwegpassagen ist natürlich nicht einfach, aber wie gesagt, es hat sich jetzt an den Tagen vorher doch ein bisschen mehr geballt mit den Anstiegen. Da müsste man schon mit viel Explosivität bei der letzten Hertwegpassage wahrscheinlich rausfahren, sich den Bonussprint, den es dort dann oben gibt, mit 3 Bonussekunden sichern. Dann hätte er schon mal von den 6 Sekunden Rückstand 3 gut gemacht. Und dann würde es theoretisch reichen, im Ziel unter die Top 3 zu sprinten, während wenn Mohoric leer ausgeht, also nicht unter die Top 3 kommt. Aber das ist alles sehr, sehr, sehr schwierig und sehr mathematisch letztendlich. Ich glaube, es wird tatsächlich, wie er es auch gesagt hat, es wird wirklich schwer werden, Zeit auf der Strecke gut zu machen und über die Bonifikation Mohoric das Trikot abzunehmen, wird erst recht auch schwierig werden. Also ich kann mir im Moment vorstellbar ist alles, aber ich glaube eigentlich, dass der Gesamtsieg wahrscheinlich in Richtung Mohoric geht und Schachmann mit einem trotzdem ja starken zweiten Platz hier rausgeht.
Das auf jeden Fall. Also die Leistung soll das dann insgesamt von Maximilian Schachmann nicht schmälern, auch wenn er am Ende in Anführungsstrichen nur Zweiter wird. Wie würde das denn sich, sagen wir mal, auf die Radsportbegeisterung in Deutschland deiner Meinung nach auswirken, wenn ein Deutscher das jetzt entweder gewinnt oder eben einfach das Podium auch erreicht? Das ist ja auch trotzdem eine gute Leistung. Welchen Nachhall wird das haben in Deutschland? Was glaubst du?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die Deutschlandtour jetzt bei der ersten neuen Austragung noch nicht den Bekanntheitsgrad hat, dass das jetzt irgendwie für ganz große Wellen schlagen wird. Es ist auf jeden Fall schön, wenn ein deutsches Rundfahrttalent mit so einem Ergebnis dann mal aufhorchen lässt auch. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das dann eine sehr große Auswirkung haben wird für den Radsport an sich. Was für den Radsport hier wichtig ist, ist, dass er eben gesehen wird, dass das, was man hier erlebt jeden Tag mit den Zuschauern an der Strecke, dass das ankommt und dass die Leute sich das gerne anschauen und Spaß dran haben. Das ist, glaube ich, das, was dem Radsport, dem deutschen Radsport hier an dieser Deutschlandtour tatsächlich weiterhilft. Ob das jetzt, ja, und das ist spannende Rennen sind einfach, aber das, ob da jetzt Schachmann auf 1 oder 2 oder 3 am Ende rauskommt, ist da, glaube ich, nicht ganz so ausschlaggebend.
Und spannend war die Tour auf jeden Fall bisher und wir haben es ja gehört, das wird sie morgen dann auch sein, wenn alles so ausgeht, wie man es prognostizieren könnte. Du hast auch einen relativ spannenden Tag gehabt und damit kommen wir nochmal zu dir persönlich beziehungsweise zu deinen Erlebnissen auf dieser dritten Etappe. Du bist im neutralen Materialwagen mitgefahren, hast den Kollegen da ein bisschen auf die Finger gucken können. Interessante Erfahrung für dich?
Ja, ist schon interessant. Ich war noch nie im neutralen Materialwagen, also in Teamfahrzeugen habe ich schon öfter mal gesessen. Während Etappen im neutralen habe ich jetzt zum ersten Mal gesessen. Und es ist schon interessant, weil es eben nicht nur darum geht, dass von dort eben ja bei Reifenschäden oder so geholfen wird, sondern tatsächlich auch andere Sachen. Also Fahrer kamen jetzt aus der Ausreißergruppe, also ich war in dem, es gibt mehrere neutrale Materialwagen im Rennen und ich war in dem vorne, das heißt der, der sich dann um die Ausreißergruppe kümmert, und die haben halt, die Ausreißergruppe hat nicht immer ein Teamfahrzeug bei sich, sondern immer, da kommt dann mal einer vor, dann wartet er wieder und lässt das Hauptfeld passieren. Und wenn halt gerade das eigene Team nicht mit dem Auto vorne ist, dann lassen sich die Fahrer auch da dann vielleicht mal vom neutralen Materialwagen mit einer Trinkflasche versorgen, die sie vorher vom Team in den Wagen reingereicht bekommen haben. Und so Sachen. Oder zum Beispiel der Ruhmpott-Fahrer, mir fehlt gerade der Name, aber der Ruhmpott-Fahrer, der in der Gruppe war, hat seine Windweste abgegeben dort im Auto. Und ja, es ist schon so ganz interessante Aspekte, die man da so mitbekommt. Allerdings, was überhaupt nicht der Fall war und was, soweit ich weiß, weil eine Kollegin gestern im Wagen war, auch gestern nicht der Fall war, es gab keinen einzigen Defekt zu behandeln für meinen Materialwagen quasi. Ja, spricht für die deutschen Straßen. Also es ist nicht schlecht eigentlich. Jetzt zwei Etappen hintereinander, die Ausreißergruppen keinen Defekt gehabt.
Ja, das spricht wirklich für eine solide Teerdecke, auf der man wirklich gut rollen kann, ohne große Huppel. Also wirklich auch das ein Kompliment an die Streckenführung. Wirst du morgen auch noch Spezielles erleben, abseits davon, dass du eben berichtest? Hast du noch ein ähnliches ähnliche Mitfahrgelegenheit wie heute?
Nee, morgen ist ganz normaler, wird ein ganz normaler Renntag wahrscheinlich. Also ich werd ganz normal am Start sein und dann von dort über die Autobahn von Lorsch nach Stuttgart fahren und dann im Ziel warten, bis die Fahrer ankommen und bis dann feststeht, wer die Deutschlandtour 2018 gewonnen hat und da dann ganz normal, so wie an jedem normalen Arbeitstag beim Rennen, Interviews machen und so weiter und so fort. Also keine besonderen Ausrisse. Vielleicht, es könnte sein, dass ich vielleicht morgen früh noch die Möglichkeit bekomme, in einen Mannschaftsbus reinzuschauen und dort ein bisschen zu filmen, was dann irgendwann in den nächsten Wochen auf radsportnews.com erscheinen würde, aber das ist noch nicht so ganz in trockenen Tüchern.
Also sind wir gespannt, was du uns morgen Abend dann erzählst, und wir sind natürlich auch gespannt darauf, wie dann die vierte und letzte Etappe der Deutschlandtour zu Ende geht und wer am Ende dann das Trikot des Siegers sich überstreifen darf, ob es tatsächlich bei Matej Mohoric bleibt oder ob vielleicht Maximilian Schachmann doch noch eine Chance kriegt, vorbeizuziehen und dann der Sieger der neu aufgelegten Deutschlandtour wird. Der Sieger der Deutschlandtour 2018. Das erfahrt ihr morgen dann natürlich bei uns hier auf meinsportradio.de bei Radio Tour, dem Radsport Talk in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Felix, vielen Dank für heute und bis morgen.
Bis morgen, Malte. Mach's gut. Schönen Abend.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.